Der Kollege Georg Benjamin, der ebenfalls einen Podcast betreibt, der sich Saure Zähne nennt, sprach mich vor kurzem an, ob wir nicht gemeinsam einen Podcast aufnehmen können. Und das haben wir getan. Und dieser Podcast, der erscheint ebenfalls heute auf dem Kanal Saure Zähne. Und da geht es um die Desinfektion des Wurzelkanalsystems und um medikamentöse Einlagen. Also wenn Sie Lust haben, darüber mehr zu erfahren, dann können Sie zu dem Podcast Saure Zähne wechseln. Mich hat das dazu animiert, zusammen mit dem Georg Benjamin auch hier bei Intradental einen Podcast aufzunehmen. Denn Georg Benjamin ist ein passionierter Kofferdamm-Anwender und hält regelmäßig Vorträge dazu in ganz Deutschland. Freuen Sie sich auf eine neue Folge von Intradental zum Thema Kofferdamm-Anwendung in der Zahnheilkunde. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich als Gast in meiner Sendung den Georg Benjamin, diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Bayreuth, glaube ich.
Ja, aus Bayreuth zugeschaltet, richtig. Hallo Thomas.
Und der Georg Benjamin, da muss ich immer nachdenken, was ist jetzt der Vorname und was ist der Nachname? Ich finde das total klasse, weil ich beide Namen relativ schön finde. Aber ich glaube, das geht ganz vielen so, oder?
Ja, lustigerweise ist so eine Standardsache, frage ich immer. Und dann erzähle ich immer, dass ich drei Vornamen habe.
Okay.
Ich heiße ja Georg Friedrich Konstantin mit Vornamen. Die stehen auch richtig im Ausweis. Und da gab es eine lustige Geschichte, dass tatsächlich ich, als ich 16 war, mein Personalausweis beantragt hat. Und da wurde ich wirklich gefragt, wie ist Ihr Name? Ist so Benjamin. Und so baute sich schon auf, so nicht der Vorname. Und ich so.
Ja.
Und dachte ich so.
Ja, nicht schlecht. Also bei mir, ich habe ja auch so mit meinem Namen ein bisschen Probleme. Es ist nämlich, es gibt einen Kollegen, der heißt auch Thomas Lang, der schreibt sich aber mit H. Und der hat seine Praxis in Köln. Und ich hatte früher meine Internetadresse war www.dr-lang.org und er hatte dr-lang.de. Das war schon, das war schon der eine Punkt. Aber weil viele Leute meinen Namen halt mit H schreiben und nicht ohne H, sind dadurch tatsächlich schon richtig große Probleme entstanden. Also es war mehr als einmal ein Patient nach Köln gefahren, weil die machen sich halt hier in unsere Praxis manchmal müssen die halt von weiter anfahren. Und wenn man dann bei Google Maps das eingibt, dann führt Google Maps einen halt dahin, was man eingegeben hat. Und es wurde sogar das DVT für unsere Praxis wurde dort abgeladen.
Oh, war ja.
Weil Sirona hat dann dort einfach auch gegoogelt. Und die haben dann, die standen dann dort in Köln vor der Praxis und haben dort das DVT abgeladen und danach mussten sie es wieder einpacken. Das ist halt, also so kann quasi ein Buchstabe im Namen kann dort manchmal ganz.
Ich habe ja noch ein fast schlimmeres Problem. Es gibt einen Zahnarzt in Deutschland, in Münnerstadt, der ist Georg Benjamin Ceres.
Ah, okay. Ja.
Ja. Ich habe da mal in der Praxis angerufen und gefragt, wie alt er ist und ob sich das irgendwann erledigt mit dieser Konkurrenz online. Ja, die ja bloß durch diese Google-Seite entstanden ist im Prinzip. Nur durch Google bin ich da überhaupt aufmerksam geworden. Und er ist leider doch nicht so alt, wie ich gehofft habe.
Ja, okay. Ja. Also, das ist natürlich dann auch bitter. Weil er schreibt seinen Namen dann mit beiden Vornamen und dann hat er. Und wenn die Leute dann danach suchen, dann kommt das in der Suche dann raus, ne?
Aber es ist ja zum Glück keine Webseite, dementsprechend ist er nicht so internetaffin, deshalb stört es ihn dann auch nicht, dass mein Name jetzt bei Google repräsentativer ist als seiner.
Ja.
Glaube ich zumindest.
Ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen, weil du hast mich eingeladen in deiner Show. Du hast den Podcast Saure Zähne und Heute habe ich dich als Gast bei mir in der Sendung und ich muss sagen, ich bin richtig froh und ich glaube, dass du neben der Frau Grotzki, die das Vortragswesen für Kofferdamm jetzt im Rahmen unserer Fortbildungen macht, bist du, glaube ich, der einzige Zahnarzt, der sich für Kofferdamm als Referent einsetzt momentan in Deutschland. Also wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, früher gab es noch Müller und Tischer.
Genau.
Die haben ein Buch auch mit so einer CD rausgebracht, aber die sind mittlerweile überhaupt nicht mehr aktiv. Und das ist, glaube ich, bist du dann neben der Frau Grotzki der Einzige, der Kofferdamm-Referent ist in Deutschland. Kann das sein?
Also für das Jahr 2020 stimmt das auf jeden Fall. Mhm. Für das Jahr 2021 ist es tatsächlich so, dass es einen Berliner Zahnarzt gibt, der auch einen Kofferdamm ausgeben wird. Da habe ich zufällig auf Instagram gefunden und seine Isolationen waren ganz gut und dann haben wir ein bisschen geschrieben, dass ich das schön finde und er meinte, ja, er macht auch einen Kofferdammkurs mit einem Depot XY in Berlin nächstes Jahr und es ist schön, wenn je mehr das Verbreitung das wird und das, der absolute Witz ist, jetzt mal, wie klein die digitale Welt, das ist er hat in Serbien oder so studiert und kannte, weil ich bin ja auch aktiv bei einer Facebook-Gruppe, die heißt RIPE, also Restorative Implant Excellence, also eigentlich nichts für einen Endotypen, weil Implant. Und als auch Zahnarzt in Serbien war, hat er noch meine Fälle gesehen und dachte, das schafft er niemals. Und ist dann irgendwie nach Berlin gekommen, irgendwie umgeloziert und macht das jetzt auch.
Ja.
Und es ist interessant, dass man eigentlich doch sieht, wenn man so Online-Fälle postet, dass man Leute irgendwie weltweit irgendwie beeinflussen kann. Und das ist natürlich was sehr Schönes. Gerade im Bereich von Kofferdamm. Und lustigerweise hatte ich selber in der Uni ja nie ein Problem mit Kofferdamm, komischerweise. Mhm. Ich war sogar in der Formulatur, ich war mal auf den Cookinseln, froh, dass ich Kofferdamm dort hätte, denn das war ja manchmal nicht so einfach. Mhm. Und ich habe ja dann, als ich in Berlin, nach Berlin zurückgekommen bin, dann auch direkt nach einem kurzen sechswöchigen Fehler in einer Praxis gesagt, nein, Georg, ich will jetzt nur in Praxen arbeiten, die auch wirklich Kofferdamm anbieten. Ja? Ja? Und somit kann ich dann sagen, dass ich im Prinzip mit meiner 10-jährigen Karriere als Zahnärztin, also nicht ausschließlich, es gibt immer Ausnahmen, du kennst es ja, aber dass ich da konsequent das durchgezogen habe mit dem Kofferdamm.
Also, wenn ich so von meinem zahnmedizinischen Lebensweg ein bisschen erzählen kann, ist das so, dass ich... Du kennst ja vielleicht den amerikanischen Ausdruck Wet Finger Dentistry.
Ja.
Das ist wirklich eine Sache. Immer dann, wenn man Tätigkeiten unter Kofferdamm gemacht hat, hat man sich richtig wohl gefühlt, weil es dann um die Sache ging. Also man konnte sich wirklich konzentrieren auf das, was will ich denn jetzt hier vollbringen. Und immer dann, wenn es ohne Kofferdamm ging, war das für mich wirklich... keine schöne Behandlung. Und ich glaube, ich kann heute sagen, wenn mir jemand Kofferdamm wegnehmen würde, würde ich nur noch reiner Wissenschaftler sein. Ich würde keine klinische Zahnmedizin machen. Deshalb haben wir den Kofferdamm auch zu unserem Praxislogo gemacht. Dieses Logo, das hat auch noch ein paar andere Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist eben der aufgespannte Kofferdamm, so als Stern. Und auch schön grün, also ich mag die Farbe grün sowieso und die beruhigt ja nicht nur die Augen, sondern ist auch eine Farbe, die Heilung herbeibringt. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich dann ein anderes Fabrikat nehme als du, weil die habe ich versucht zu überzeugen, das in der richtigen grünen Farbe zu produzieren, aber das wollten die dann nicht. Und das ist, denke ich, wirklich so, also wenn man sich jetzt die Welt der Referenten anschaut, dann kann man sagen, diejenigen, die wirklich mit Hingabe die Zahnmedizin machen, für die ist es total selbstverständlich geworden. Die können sich das nicht ohne vorstellen. Also so haben sich ja auch die ganzen Gruppen gebildet, die dann halt unter Kofferdamm präpariert haben. Was ich auch, als ich noch mit anderen Dingen als Endo unterwegs war, gerne gemacht habe, also Teilkronen, Inlays präparieren unter Kofferdamm, die Inlays einsetzen unter Kofferdamm. Du kennst vielleicht noch die Techniken des aktiven Zementierens nach Tacker unter Kofferdamm. Das heißt, dass man Inlay unter Kofferdamm einsetzt. Dann hast du ein kleines Stückchen, was du genau auf die Mundöffnung anpasst, sodass der Patient zubeißen kann und das Inlay dann quasi mit diesem kleinen Stückchen in Position beißt, aber den Mund dabei geöffnet hält. Und dann kannst du an alle Ränder drankommen, während dir dort der Phosphatzement fest wird, hast du ja die Chance, das dort zu treiben, das Gold im Randbereich. Und das waren so Techniken, die mich immer sehr fasziniert haben, wie viel Präzision man so rausholen kann. Ja, und dann kam ja der Punkt mit den Mikroskopen. Und das war bei dir wahrscheinlich auch so ein Knackpunkt gewesen, als du angefangen hast, mit dem Mikroskop mehr und mehr zu behandeln. Dann merkt man auch, das geht auch gar nicht anders, oder?
Ja, also sag mal so, Mikroskop ist, ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht, Mikroskop, aber ohne Kofferdamm ohne Mikroskop macht überhaupt keinen Spaß, weil da immer so viel unterwegs ist, im Weg ist. Und manchmal mache ich das ja, also ganz selten bei der ersten Untersuchung, wenn ein Patient neu zu mir kommt, meistens ist es ja ein Endoproblem, dass ich da manchmal auf dem Mikroskop trotzdem schon mal drüber gucke. Ja. Und ich finde es dann mal spannend, wie das schwierig ist, dann auf dem mit dem Spiegel dann draufpusten, dann sieht man was. Im Oberkiefer geht das noch so, im Unterkiefer gar nicht. Bloß manchmal brauche ich das, um überhaupt jetzt mal zu gucken, gibt es da jetzt wirklich Anzeichen für Risse oder nicht. Ja. Mhm. Ja. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht dafür einen Kofferdamm legen für die Diagnostik, obwohl es Sinn macht, das da zu machen. Ja. Aber ich habe ja im Prinzip angefangen, primär Koffer zu belegen und mit der Lupenbrille zu arbeiten, sprich, und dann kam mir in der Distanzzeit langsam meine erste Mikroskoperfahrung dazu, aber da war ja schon der Punkt drin, dass ich die Entscheidung gefällt habe, möglichst alles unter Kofferdamm zu machen. Mhm.
Du hast ja jetzt in deinen Kursen, also ich kann dir ja mal sagen, wie ich das organisiert habe. Ich habe am Anfang habe ich mit allen möglichen Klammern dort gearbeitet und auch die asymmetrischen Klammern genommen und in Situationen, wo halt das mit dem, wo ich präpariert habe, habe ich dann die Hiller-Klammern genommen, die kennst du vielleicht auch noch mit diesen,
ja, klar, die sind cool.
Um eben die Watterolle unten zu halten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, einfacher ist dann besser. Das heißt, ich habe geschaut, was kann ich alles weglassen und immer die Prozeduren relativ gleich zu machen und dann aber reduziert mit der Klammerzahl. Und mich dann auf die einzelnen Bereiche konzentriert. Also jetzt für die Wurzelkanalbehandlung kannst du dann den Frontzahnbereich isolieren und dann brauchst du nur die Prämolarenklammern oder du machst jetzt eine Quadrantenisolierung, da brauchst du eigentlich nur die Molarenklammer. Und dann haben wir uns so eingeschossen auf eben zwei Klammertypen vom Grundsatz her. Und das ist eben die Klammer 2a und die Klammer Nummer 4. Und die Klammer Nummer 4 ist die universelle Molarenklammer, die passt im Oberkiefer wie im Unterkiefer gut. Damit kannst du auch die Gingiva leicht retrahieren, was du ja oft für präendodontische Aufbauten haben möchtest. Und als Ergänzung zur Klammer 2a gibt es die Klammer 1, wenn ich da ein bisschen mehr retrahieren möchte. Aber ich komme jetzt mit diesen zwei Klammertypen eigentlich komplett aus. Und wenn ich jetzt eine Einzelzahnisolierung machen möchte im Frontbereich, dann habe ich noch eine universelle Frontzahnklammer.
Ja, wahrscheinlich eine typische Butterfly-Klammer.
Eine Nummer 9 ist das.
Gut, dass du die 2a-Klammer erwähnst, denn das war lange, lange Zeit meine absolute Lieblingsklammer. Mhm. Ich sage lange, lange Zeit, weil das Ding ist, die 2a-Klammer hat auch ein paar Nachteile, habe ich festgestellt. Die funktioniert sehr gut an fast allen Molaren, aber ein Nachteil, dass sie mit der Zeit ein bisschen ausleiert. Und manchmal ist es auch so, dass ich loche ja immer den Kofferdamm so, dass ich nie den ich behandle, der bekommt nicht die Klammer, wenn es möglich ist. Ja, das ist immer eins hintergehe. Und deshalb mochte ich auch die so lange, denn die konnte selber ein bisschen kippen. Und manchmal, wenn der Bügel so ein bisschen vorguckt und dann über deiner Zugangskavität ist, ist das super einfach bei einer Einzellochung. Mhm. Aber wenn du mehrere lochst, ist es kein Problem, dann kann die doch so ein bisschen da hängen. Und dann spielt es keine Rolle. Aber es mit der Zeit, und je nachdem kommt auch sehr darauf an, was für einen Kofferdamm man benutzt. Denn ich benutze ja einen, der sehr, sehr dick ist und dementsprechend sehr viel Zug hat, kippen die gerne ein bisschen mehr. Da findet sich zum Glück immer eine Position, dank des Unterschnitts der Krone, dass es nicht rausspringt. Aber hast du eigentlich eine flügellose Klammer in deinem Sortiment oder die haben alle Flügel dann dementsprechend, die du genannt hast?
Die haben alle Flügel. Das ist auch so, dass das meine bevorzugte Technik ist. Also die Vorbereitung ist halt die, dass die Klammer zusammen mit dem Kofferdammtuch eingebracht wird. So hat man weniger Berührungspunkte mit seinen eigenen Handschuhen mit der Mundhöhle. Das ist halt so, dass ich dann versuche, auch die Behandlung so aufzubauen, dass man, dass das ganze Operationsfeld halt möglichst speichelfrei schon ist, wenn man anfängt zu behandeln. Und Selten mache ich das so, dass ich die Kofferdammklammer auf dem Zahn platziere und dann das Kofferdammtuch drüber ziehe. Immer dann, wenn es halt wirklich so ist, dass ich jetzt Schwierigkeiten hätte, zum Beispiel zu retrahieren. Also ich retrahiere gerne so die Gingiva mit der Kofferdammklammer, auch wenn man dort manchmal die Gingiva dadurch ein bisschen traktiert. Aber wenn ich dann nicht zum Elektrotom greifen muss, ist das ja trotzdem viel biologischer. Also das ist ja dann viel atraumatischer, ein bisschen traumatisch mit der Klammer zu sein, statt halt dort erstmal mit dem Elektrotom alles freizumachen, um die Klammer zu positionieren. Da ist im Übrigen auch eine, das ist vielleicht eine schöne Seitenbemerkung, eine ganz interessante Technik ist auch, die Kofferdammklammer nicht am Zahn zu fixieren, sondern wirklich die Gingiva mitzufassen. Und das mache ich vorzugsweise, wenn ich bukale Defekte habe im Unterkiefer bei den Molaren. Also beim Weisheitszahn hast du ja durch den aufsteigenden Ast oft so eine Wurzelkaries, bukal. Und das funktioniert wunderbar, dass du die Gingiva erstmal mit einfasst mit der Klammer. Dann hast du zwar zwei Punktierungen an der Stelle und dann kannst du aber mit dem Elektrotom unter Kofferdamm schon arbeiten. Und bis dann in Summe hast du viel weniger Gingiva weggenommen, weil das Ziel ist ja dort, den Aufbau sauber hinzubekommen, weil du ja dann halt wirklich präziser arbeiten kannst. Das ist eine schöne Stilart. Ja.
Es gibt ja international auch Leute, die Kofferdammkurse machen, und da gibt es einen kleinen Streit unter den Kofferdammleuten.
Okay.
Und zwar, der betrifft die Gingiva. Ja? Mhm. Da gibt es so eine Gruppe, die sagen, wir müssen erst bei tiefen kariösen Defekten Platz für den Kofferdamm und die Klammer machen, indem sie das Zahnfleisch wegschneiden. Mhm. Und teilweise gehen die dann auch mit, da sind die Gingibers, sind quasi, das Lustige von Thermocut sind die Bohrer, damit haben sie begonnen. Die sind ja nicht diamantbeschichtet, eigentlich um die Thermocut-Carrier abzutrennen. Mhm. Da ist halt ein ganz stumpfer Bohrer, wenn man so will. Damit gehen sie richtig einen Millimeter unter dem Rand des Defekts, um genügend Platz haben für Matrize, Keil und alles. Ja?
Okay.
Und dann gibt es die Gegenbewegung dazu, die Teflon-Leute, die denselben, dasselbe Problem haben, aber den Kofferdamm mit dem Teflon dann invertieren. Mhm. Und es ist interessant, dass du da auch das angewähnt hast, dass es biologischer ist, denn im Prinzip sagen ja immer die Gegner von dem Gingiva wegschneiden, ja, das braucht man nicht, weil man es so hinbekommt, und die anderen sagen, ja, aber es ist aber kein Problem, weil die Papille kommt wieder. Ja.
Naja, das ist halt, es gibt ja auch Situationen, wo sie nicht immer wieder kommt. Das hängt ja sehr davon ab, wie die Konfiguration des Knochens darunter ist. Mhm. Also, und je nachdem, wie du mit dem Elektrotom arbeitest, wird ja dann auch der Knochen beschädigt. Also das ist halt so, je weniger Trauma man dort schafft, um eben das Ziel zu erfüllen, umso besser finde ich es dann letztendlich. Aber das ist witzig, dass du es mit dem Teflon ansprichst. Du kennst ja wahrscheinlich meine Methode, das dort mit dem Tempit zu machen. Mhm. Dass man sich eine Matrize aus einem provisorischen Zement heraus macht und dann halt auch unter Kofferdamm die Zonen, die sich halt nicht so leicht trocken bekommen lassen, dann so abzukoffern. Letztendlich, dass man sauber arbeiten kann. Ich habe das mit den Teflonbändern nie wirklich gerne gemacht, weil die verschieben sich dann, und es ist ja dann nicht wirklich wie wenn du bei einem Wasserhahn ein Gewinde zuschraubst. Du kannst ja nicht einen Gegendruck gegen das Teflon machen. Das heißt, du hast keine Manschette in dem Sinne. Also das Kofferdammloch hat ja, ist ja in Relation zu dem Zahn, den du isolierst, ist ja dann so weit gedehnt, der Kofferdamm, dass du diese Manschettenfunktion hast. Das kriegst du dann mit Teflon nicht hin. Das wird ja dann einfach nur hineingestopft. Und der Gegendruck ist ja nicht so gegeben. Also in meinen Händen hat das nicht funktioniert. Wie machst du das mit dem Teflon? Arbeitest du damit?
Also ich weiß, ich arbeite sehr gerne mit Teflon. Aber das Problem ist ja immer, dass Leute das Teflon wie einen Faden benutzen. Dass sie damit probieren, das dicht zu bekommen. Und dann haben sie natürlich Leakage. Mhm. Und das Ziel ist ja, dass du den Kofferdamm invertierst in den Sulcus, damit gar nicht erst dieses Leakage oder dieser Kapillarfleck zustande kommt. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass du mit dem das Teflon nutzt, um einfach das Kummitaff runterzudrücken. Mhm. Aber da muss man natürlich sehr aufpassen auf den Kofferdamm, den man benutzt. Denn ich nehme ja einen latexhaltigen Kofferdamm, der sehr, sehr dick ist. Mhm. Und da kommt sehr auch, mache ich eher dünnere Löcher, damit auch wirklich sich das an den Zahn ranzieht. Mhm. Und da ist auch der Lochabstand wieder entscheidend. Mhm. Dann hat man auch die Chance, dass das anschmiegt. Weil das Problem ist, wenn zum Beispiel ein Lochabstand zu groß ist und dementsprechend auch Zahnfleisch da reinquillt, was man ja manchmal sieht, manchmal auch in wissenschaftlichen Publikationen von Universitäten.
Die haben die gleichen Probleme wie jeder andere auch.
Ja, ja. Aber die lustige Weise, ich habe mal eine Publikation gesehen von Leuten, die gut mit Komposit umgehen können, und die haben dann so hingeschrieben, im Unterkiefer ist die Isolation, kriegt man das nie ganz perfekt hin und muss man irgendwie nacharbeiten. Wo ich dachte so, Leute, dann probiert das Problem auch von der anderen Seite zu lösen. Wenn ihr seht, das Problem habt ihr immer wieder, dann ist eure Schablone einfach vielleicht doof für den Unterkiefer. Ja? Weil das Problem ist, du nutzt ja mit deiner Stempel und deiner Stempelfarbe, die ganz speziell ist, wir haben eine Schablontechnik, und ich habe mal gelesen, dass die in 80% der Fälle nicht stimmt. Und am meisten fällt es auf im Unterkiefer-Frontbereich. Ja? In der Regel im Seitenzahnbereich kommst du komischerweise gut damit weg. Ja? Manchmal im Oberkieferfront kommst du auch gut damit davon. Aber im Unterkiefer, dort, weil die Zähne noch enger stehen, hast du immer etwas, wo der Abstand nicht stimmt, deshalb mehr Spannung, weniger Spannung ist. Und da mag ich ja eine individuelle Lochung. Ja? Das heißt einfach, ich lege das Kofferdammtuch einfach auf die Zähne rauf und markiere die Impression. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Man kann es natürlich richtig drauf spannen. Dann dehnt sich das aus, dann werden die Abstände natürlich nicht stimmen. Man muss es möglichst locker draufpacken, dass möglichst wenig Spannung drin ist.
Ja, das ist interessant. Also du machst es quasi so richtig voll individualisiert. Ich habe das Problem eigentlich nicht so sehr mit den Papillen, dass die Gingiva so durchquillt. Also da hat sich unsere Schablone doch sehr bewährt und die fasst den unteren Zahnbogen so ein bisschen größer. Weil die Zähne stehen zwar näher zueinander, aber der Weg nach oben zur Papille und wieder runter zum Zahnhals ist ja dann doch eine ordentliche Strecke. Ja. Das heißt, du möchtest ja, diese rausquellende Papille ist ja das Problem, dass du jetzt unter einem Bettlaken noch ein Kissen hast. Und dann ziehst du dir halt das Bettlaken durch das Kissen halt wieder irgendwo weg. Deshalb, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich habe von den Kieferorthopäden mal gelernt, naja, der Zahnbogen ist auch bei jungen Menschen schon in der Breite richtig angelegt und wächst dann nur noch nach hinten breiter aus. Und das siehst du ja auch, wenn du die unterschiedlichen Abformlöffel nebeneinander hältst. Die gehen ja vor allem von der Länge nach hinten, da unterscheiden sie sich. Und je länger der wird, umso breiter wird er. Aber im vorderen Bereich sind die Bögen doch relativ gleich. Das war so auch das Bestreben, mit dieser Schablone dort zu arbeiten. Unter anderem auch die Hygiene, weil wenn du das mit diesen Schablonen, die jetzt die Hersteller teilweise beilegen und mit dem Kugelschreiber dann irgendwie notdürftig da dran machst, kostet sich halt wahnsinnig viel Zeit und alles das, was dich in täglichen Routinen Zeit kostet, das hindert dich daran, das regelmäßig zu machen. Und ich glaube so der Punkt ist der, und das wäre so auch ein bisschen die Frage an dich, also immer wieder nach dem gleichen Schema zu arbeiten, ist ja dann für den Alltag ja extrem sinnvoll und davon dann nicht so abzuweichen. Und immer dann, wenn der Koffer dann erstmal aus dem Keller geholt werden muss, dann ist das so ein Abturner, dass du halt sagst, das geht hier auch ohne, ist ja bisher auch immer ohne gegangen. Ja. Und wie kriegen wir die Leute jetzt dazu, also die Sinnhaftigkeit jetzt für sich zu entdecken? Weil ich bin wirklich erschrocken, dass die überwiegende Mehrzahl der Patienten sagt, das ist das erste Mal bei mir angewendet worden. Und die halten das für etwas Hochmodernes. Und wenn man denen sagt, das ist älter als 150 Jahre, dann können die das kaum glauben. Also damals hat man ja den Kofferdamm noch mehr gebraucht, weil man ja keine Absauganlagen hatte. Heute geht es mit den Absauganlagen dann besser. Aber was ist denn deine Erfahrung jetzt so gut? Jetzt kommen die Teilnehmer zu deinen Kursen. Die haben sich ja schon entschlossen, das zu lernen.
Also das Spannende ist, ich habe so ein bisschen, wenn man so will, drei Arten von Teilnehmern bisher, ich habe das nie wirklich drüber nachgedacht, infiziert. Aber es gibt tatsächlich Leute, die Kofferdamm nehmen, regelmäßig, und sich freuen, dass es eine Kofferdamm-Fortbildung gibt und die dementsprechend auch gerne besuchen. Dann gibt es Leute, die noch gar keine Kofferdamm-Erfahrung haben und das lernen wollen. Und dann gibt es einfach Leute, die sich so ein bisschen verbessern wollen. Es gibt eigentlich noch eine vierte Person, Zahnärzte, die ihr Team gleich mitbringen und das mit ihnen zusammen machen. Das finde ich mal sehr schön. Das hat damals das Pfaff-Institut vorgeschlagen, das so zu machen. Ich war so ein bisschen so, naja, okay, ich hatte da jetzt noch im Kursbereich, im Fortbildungsbereich noch nicht Erfahrung mit ZFAs und hatte da so ein bisschen meine Befürchtung. Besonders vorher gab es ja auch einen Kurs im Pfaff, der sich nur an ZFAs gerichtet hatte. Ja, aber der ist dann quasi ausgelaufen, als ich da angefangen habe. Ja. Und mittlerweile habe ich auch die Anfrage bekommen, kannst du nicht einen für Fortgeschrittene machen?
Ja. Das ist gut. Ne? Wir haben das ja im Rahmen meiner Fortbildungsreihe auch genauso gemacht. Das heißt, das war dann eine Teamfortbildung und den Part Kofferdamm hat eine ZFA gemacht. Das war die Frau Grotzke gewesen oder macht es auch, weil die Reihe geht ja jetzt auch im nächsten Jahr noch weiter. Und das ist eine Fortbildung, die explizit ausgeschrieben ist für Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen. Und in dem Part der Zahnarzthelferin wird Kofferdamm und Röntgentechniken geschult. Und in dem Part der Zahnärzte dann eben die anderen Themen der Endodontie. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute Erfahrung gemacht, weil das ist ja eine Technik, die man leicht delegieren kann in einer Praxis. Also in jeder Praxis, wo der Arzt nach der Anästhesie erstmal wieder das Zimmer verlässt, ist das ja eine Steilvorlage dafür, dass die ZFA den Kofferdamm legen könnte.
Nee, also sag mal so, also ich lege ja immer noch den Kofferdamm selber. Hat so ein bisschen jetzt aktuell mit ein paar Personalwechseln zu tun auch. Zum Beispiel meine Berliner ZFA, mit der habe ich auch den Kofferdamm-Kurs gemacht. Die habe ich eingeladen dazu, mich zu unterstützen, weil das bei mehr als 10 Teilnehmern finde ich es immer doof. Und mittlerweile haben wir auch das Problem, dass aufgrund Corona-Bedingungen nur ein Teil mich live sieht, der Rest wird dann in anderen Raum per Videoübertragung gemacht, damit die Abstände eingehalten sind. Und da war es natürlich gut, dass sie vor Ort ist. Und ich finde es immer ganz nett für die ZFAs, die denn da sind, dass sie da auch mal, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen mich bestimmte Sachen nicht fragen, dass sie dann einfach da drüber gehen. Ja. Aber auch auf deine Frage ein bisschen zu kommen, wie schafft man es denn eigentlich, mehr Kofferdamm in die deutsche Zahnmedizin zu bringen? Und ich denke mal, es gibt ein paar Leute, die wir gar nicht nie erreichen werden. Punkt. Aus. Das ist einfach, ist halt so. Mhm. Weil sie es schon immer so gemacht haben, die immer so Leute. Das ist auch okay. Ich denke, die Jüngeren kann man alle bekommen, weil die sind jetzt alle getriggert durch soziale Medien. Ja, in sozialen Medien wird dann halt, sind die Fotos halt schöner unter Kofferdamm. Man sieht mehr. Ist edukativer. Dann ist natürlich die schöne hellblaue Farbe, macht den Kontrast natürlich schon.
Die schöne grüne Farbe.
Das eigentlich hellblau ist viel sinnvoller als Farbe. Weil das ja im Farbkreis genau gegenüber vom Zehen sind, die ja gelb-orange sind. Ja,
das stimmt.
Ja, deshalb entspannt das so. Ich finde, die grüne Farbe hat mich nie entspannt. Ja. Aber ich denke mal, gerade im ästhetischen Bereich, weil Leute so auch sehr viel unter Kofferdamm haben, wie der Maxim Belograd, der natürlich seine ganzen Vinier unter Mikroskop und Kofferdamm macht. Das ist natürlich sehr sexy, sehr inspirierend, sodass Leute natürlich auch lernen wollen, wie macht er das? Ich will so sein wie Maxim in dem Sinne. Und ich glaube, das Ziel ist, dass wir einfach mehr unsere Fälle zeigen, auch online in den sozialen Medien, die Lust drauf machen. Und ich meine, du kennst es vielleicht auch bei deinen Kursen, dass einer hat erstmal bloß eingebucht und dann meint er so, aber es hat mir so gut gefallen, ich buche jetzt auch noch die anderen. Ist ja bei mir ähnlich, dass ich zum Beispiel letztens habe ich einen Pulpotomie-Workshop gemacht und da meinte einer so, oh, ich habe deinen Kofferdamm gesehen. Ich glaube, ich will auch den Kofferdammkurs buchen. Ja, ja. Will einfach sehen, wie du das machst. Und das ist halt so ein Nebeneffekt, den man macht. Aber eigentlich habe ich auch festgestellt, dass, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, bringt dir ein reiner Kofferdammkurs, beantwortet nicht alle Fragen. Denn muss es den eigentlich nennen, arbeiten unter Kofferdamm. Also wie ich als Zahnarzt nicht nur Kofferdamm lege, sondern auch die restaurativen Probleme, die man dann hat, umsetzen. Ja? Das hat ein griechischer Kollege quasi für mich entdacht. Der hat dann quasi Working Under Isolation den Workshop genannt. Und ich dachte, als ich den Namen schon hörte, dachte ich so, was für eine geile Idee. Denn genau das ist das Problem. Ich meine, es ist ja nicht nur Kofferdamm, es ist ja Matrizentechnik. Danach. Wie macht man die Füllung dicht? Dann ist ja deine lange Matrizentechnik ist ja so ein bisschen auch eher aus dem Problem, oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du das Problem hast, dass du den Kofferdamm oft nicht komplett überall perfekt anlegen konntest in den Fällen und dementsprechend das mit der Toffelmeier-Matrize so ein bisschen einfach abdichtest, um das hinzubekommen, ja, was ja okay ist. Aber würdest du zum Beispiel diesen tiefen Defekt gleich von vornherein mit Kofferdamm isolieren können, ja, würdest du deine Matrizentechnik ja gar nicht brauchen in dem Sinne.
In den Fällen, wo ich das so mache, funktioniert es ja nicht, weil es ja dann auf Knochenniveau ist. Mhm. Und ich dann mich bewusst entscheide, ich mache dort eine Restauration, die den Regeln der biologischen Breite erstmal nicht entspricht.
Ja.
Die biologische Breite kommt ja dann wieder. Aber ich brauche ja dann eine sichere Aufbaufüllung, die dann wirklich der Überweiser als Dentinersatz für seine Restauration auch hernehmen kann. Das heißt, der muss sich dann hundertprozentig auf meine Aufbaufüllung verlassen und er darf dann durch die Margin Elevation Technik, darf er dann eben äquigingival präparieren und an dieser Stelle ist die Restauration aber subgingival und dann halt wirklich knochennah. Also, und da funktioniert das mit dem Auskoffern, oder das ist, finde ich, die einzige Technik, wo es dann funktioniert, ist, wenn du nicht direkt an den Knochen möchtest. Ansonsten müsstest du jetzt erst einmal eine chirurgische Verlängerung der klinischen Krone machen, um dann den Kofferdamm sauber zu legen. Das würde ja funktionieren. Das würde ja funktionieren. Das habe ich vorher auch so gemacht, dass ich es tatsächlich so gemacht habe. Ich habe einen Schnitt gemacht und einen Lappen gemacht, die chirurgische Kronenverlängerung gemacht und noch nicht zugenäht, sondern dann Kofferdamm gelegt.
Ja.
Dann war ja der Kofferdamm der Gingiva-Ersatz. Die Gingiva war weggeklappt. Dann habe ich die Aufbaufüllung gemacht und als ich Kofferdamm abgenommen habe, habe ich zugenäht. Ja. Das war so die Technik, die dann auch funktioniert hat, aber die ist sehr viel traumatischer, als das so zu machen. Also das funktioniert in meinen Händen und ich habe jetzt durch den Podcast, den ich dazu gemacht habe und das kurze Video, was ich dazu veröffentlicht habe, das war wirklich überwältigend. Das war wirklich eine der meistgehörten Podcast-Folgen gewesen zu dieser Matrizentechnik.
Ja, lustigerweise ist ja auch die Message, dass sowas, so ein vermeintlich einfaches Thema,
ja,
eigentlich die Zahnärzte mehr bewegt, mhm, als alles andere. Wenn man, ja, zum Beispiel sagen würde, pass auf, deine Matrizenprobleme können wir lösen, mhm, wenn du es unter anderem unter Kofferdamm machst, mhm, ja, weil du dann einfach dann auch Zeit hast, das Problem besser zu analysieren.
Mhm.
Ja, das ist ja auch das Problem. Ja, zum Beispiel Maciek Czerwinski hat sich sehr viel damit beschäftigt, ist ein Zahnarzt aus Polen, mhm, der zum Beispiel überlegt, wenn du im 90-Grad-Winkel auf den Zahnzwischenraum guckst, mhm, das ein Foto darüber machst im 90-Grad-Winkel, wie groß ist der Kontaktpunkt und welche Matrize passt zu welcher Größe? Und da hat er sich so quasi so eine Ampel, so
ein Leitfaden. Ja, sehr schön, sehr schön.
Den ich sehr spannend finde.
Mhm.
Und dass er einfach sagt, zum Beispiel, wir haben ja ganz, ganz enge Kontakte, wo gar keine Teilmatrize reinpasst und gar keine konvexe Form in irgendeiner Form. Mhm. Da brauchen wir eine Toffelmeier-Matrize, mhm, um überhaupt eine Chance zu haben.
Ja.
Während denn bei riesigen Kontakten, wo wir über 2 Millimeter haben, mhm, dann gibt es ja die sogenannte Sattelmatrize von Thor, die, mhm, dann das sehr gut überspringt. Und dann gibt es halt dazwischen in dem Bereich die Teilmatrizen, die klassischen.
Ja, ja.
Und ich glaube, so eine Beobachtung kann man auch nur machen, wenn man regelmäßig unter Koffer dann mit dem Problem, wie soll ich sagen, konfrontiert ist.
Ja, weil man dann auch die Zeit hat, genau hinzugucken. Das ist richtig. Aber das finde ich einen guten Punkt, den du da genannt hast, dass man den Leuten sagt, arbeiten unter Kofferdamm. Also wie funktionieren die Prozeduren unter Kofferdamm? Interessanterweise ist ja auch das Mikroskopieren in der Zahnmedizin, verleitet die Leute ja dann, über Kofferdamm nachzudenken. Also da hast du es quasi wieder umgekehrt. Arbeiten unter Mikroskop heißt, einen Kurs für Kofferdamm gleich mitzumachen. Das ist tatsächlich so. Ja, also zu dem Thema mit dem blauen Kofferdamm, den du ja bevorzugst, ich kann das total nachvollziehen. Also wenn man sich mit Farbenlehre dort das überlegt, dann ist dieses hellblau, ist das halt wirklich gut. Ich kann dir sagen, weswegen ich das nicht so gut finde für Endodontie. Für die Restaurative unterschreibe ich das sofort. Da ist eben diese hellblaue Farbe ist super. Und führt auch dazu, dass dir das Farbensehen, also eben die Diskriminierbarkeit der unterschiedlichen Farben, die so ein Zahn jetzt nun mal hat, die ist höher. Aber mich blendet das zu sehr, wenn ich jetzt im Wurzelkanal arbeiten möchte.
Aber die gibt es ja auch in Schwarz.
Ja, ja, ist ja nicht so, dass ich die nicht auch schon probiert hätte. Das ist dann so, dass du bei Schwarz hast du dann wieder zu wenig Gegenkontraste und dann hast du nämlich den Effekt, dass bei der Videoübertragung hast du ein Überstrahlen des Zahnes. Das heißt, du hast dann, wenn du wirklich unter einem Video, und ich mache recht viele Videos für meine Vorträge von den endodontischen Prozeduren, du hast, wenn du einen hellen Kofferdamm hast, also den du nutzt, der so hellblau ist, dann siehst du eben den Wurzelkanal nicht mehr, weil das Kontrastvermögen deiner Videokamera reicht nicht aus, und auch mein Auge stört das schon. Also es ist anstrengender, weil eben dort immer wieder akkommodiert werden muss, muss ich immer wieder dort einschießen. Wenn du einen schwarzen Kofferdamm hast, hast du den gegenteiligen Effekt. Du hast halt zu viel Blendung durch den Zahnkranz. Und dann funktioniert auch die Blendensteuerung in den Kameras nicht mehr so gut. Und das ist vielleicht kann man sich darauf einigen, für Endo ist es der grüne und für die Resto ist es der blaue.
Ja, okay. Ich bin jetzt mal gemein und sage, lustigerweise, ich habe mal eine Zeit lang das so gemacht, das war mehr so Spaß von mir, dass ich im ersten Termin immer den blauen hatte und im zweiten immer den schwarzen.
Okay.
Damit ich allein schon, wenn ich auf das letzte Foto, das ich von dem Patienten geschossen habe, sehen kann, ist es der erste oder der zweite Termin, ja, mhm. ohne in die Karte reinzugucken. Mhm. Ja, mache ich aktuell gerade nicht. Mhm. Aber was ich festgestellt habe, ich setze ja immer gleich den Kofferdamm und dann fange ich erst mit dem Preendo an. Oder ich mache auch erst, wenn ich weiß, ich nehme die Krone ab, weil die mir nicht gefällt, mhm. undicht ist, dann mache ich das auch unter Kofferdamm.
Ja. Ja.
Und ich will daher auch immer sehen, ob Blut drauf ist auf dem Kofferdamm, also ob das Blut ist, ob ich da ein Leakage habe, dann kann mhm. ich es besser machen. Bei dem Schwarzen zum Beispiel sieht man dieses Leakage gar nicht. Ja. Wenn es da blutet, erkennst du gar nichts. Da kannst du die ganze Zeit sprudeln und du merkst es nicht.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Ja.
Und was glaube ich ganz wichtig ist, finden wir vielleicht einen Konsens, mhm. Was wichtig ist, ist, dass die opak sind, diese Kofferdamme. Denn ja. nichts finde ich immer, wenn man unter diesem Kofferdamm, gerade dieser blaue von Ivory, mhm. So eine Art, die ganzen Schwielen, ja. diesen Speichel, der da lang.
Genau, das ist richtig. Ja. Das ist
ganz schlimm finde ich ja den transparenten Kofferdamm. Es gibt ja irgendwie einen Hersteller, der den hat. Das verstehe ich ja. 0,0.
Nee, das stimmt. Das ist halt so. Aber gut, die Hersteller, die behandeln ja nicht und die probieren sich dann aus. Und ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen an dich. Das Thema ist Zahnseide und Retraktion mit der Zahnseide. Wie machst du das? Welche Zahnseide nimmst du da? Was hat sich da für dich bewährt? Und dann vielleicht doch auch nochmal das Thema Kofferdamm klammern. Aber vielleicht bleiben wir erstmal, weil wir ja über restaurative Tätigkeiten gesprochen haben, bei dem Thema Zahnseide zum Retrahieren. Du hast ja schon gesagt, Kronen nimmst du ab unter Kofferdamm. Das funktioniert meines Erachtens besonders gut, wenn du eine Ligatur gelegt hast.
Lustigerweise, also fangen wir mal mit Ligatur an. Mhm. Was ich festgestellt habe, ist, ich nehme ja immer eine doppelte Zahnseide-Ligatur. Mhm. Es gibt ja eine einfache Zahnseide und eine doppelte. Mhm. Irgendwann habe ich die einfache vergessen, weil ich nur noch die doppelte mache. Und es gibt manchmal Kronen, da muss man nur die Ligatur rummachen, festziehen und dann springen die ab. Weil die haben dann plötzlich einen Zugeffekt mhm. Von dort, wo sie es nicht gewohnt sind. Mhm. Und dann hat man manchmal Glück, wenn die zum Beispiel auch provisorisch zementiert wurde oder rezementiert wurde. Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Mhm. Und ich war bis 2018 ganz großer Ligaturen-Fan. Alle meine Bilder da, da hat der Klammerzahn, den ich behandle, und der Nachbarzahn immer eine doppelte Zahnseide-Ligatur bekommen. Mhm. Ja? Also wirklich, da muss man auch wirklich dafür sorgen, dass man interelementär palatinal oder lingual wirklich nochmal anästhesiert, mhm. weil das tut weh. Mhm. Der Vorteil von den Ligaturen ist natürlich, dass du automatisch deinen Kofferdamm invertiert hast. Da musst du dich also um nichts drum kümmern und mhm. ist eine gute Situation. Und ich nehme ja immer habe immer die Zahnseide von Glide genommen. Ja, ist im Prinzip eine Teflon-Zahnseide, mhm. ungewachst. Mhm. Und das Problem ist bloß mit Teflon ist, dass sich der Knoten dann ein bisschen lockert. Und was ich auch festgestellt habe, und das war eigentlich ein großer Streit zwischen mir und Rock Stern, mhm. also kein großer Streit, Rock Stern gibt auch Kofferdammkurse in Slowenien. Mhm. Wir kennen uns online und haben uns auf der Woods dann zum ersten Mal getroffen, mhm. wo wir uns dann zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben oder gesprochen haben. Kennengelernt haben wir uns schon vorher. Mhm. Und er sagte halt auch, das Problem, die Ligatur sorgt für Leakage, weil dann kannst du nicht, da ist in dem Moment der Kofferdamm nicht perfekt invertiert. Mhm. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, mhm. stimmt das, was er macht oder nicht? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es stimmt und ich habe tatsächlich aufgehört, mhm. also in fast allen Bereichen die Ligatur zu. Es gibt manchmal Situationen, mhm. da brauchst du im Frontzahnbereich bringt dir was mit einer zusätzlichen Retraktion, weil du kannst natürlich den Kofferdamm nochmal mehr retrahieren, richtig Power dran.
Wegen der Zahnform. Wegen der Zahnform.
Ja, genau, wegen der Zahn. Und kannst auch teilweise das mit Teflon gut kombinieren, dass du dann diese Ligatur nochmal runterdrückst in den Sulcus und dann richtig krass, also da habe ich auch ein schönes Foto davon, wo ich das mal gemacht habe, was dann auch teilweise immer das Titelbild ist in meiner Kofferdamm-Präsentation. Aber allgemein kann man sagen, Ligaturen stören ja, und ich hatte auch ganz viele Situationen, wo ich die Ligatur weggeschnitten habe irgendwann. Ja, weil sie mich gestört hat.
Und dann hast du gemerkt, dass das nichts an der Situation des Zuges geändert hat. Weil inventiert war es dann schon.
Ja.
Und wenn du die Ligatur dann wegnimmst, dann bleibt ja die Inventierung.
Ja, es gibt ja auch eine Inventierungstechnik mit Zahnseide, wo man keine Ligatur macht, sondern die einfach rumfädelt. Eine Art, die überlappen lässt, ist das richtige Wort, ist schwer zu beschreiben, und dadurch den invertiert und dann wieder an der Seite rauszieht. Die funktioniert ganz gut. Es gibt ja auch die Invertierung einfach mit Luft und Spatel, was so der Klassiker ist. Aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, und das sieht man besonders mit dem Mikroskop und dann wieder beim blauen Kofferdamm gut, dass denn da auch so ein kleiner Blutfilm manchmal noch hochgegangen ist, und zwar eher an der Ligatur hoch.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Zu dem Thema Gleit, die finde ich furchtbar, wenn du Ligaturen machst. Probier mal Saturnfloss. Saturnfloss ist die beste Zahnseite für Ligaturen, weil die fasert nicht und die hat so eine Waffelstruktur und die hält den Knoten. Und der Knoten lässt sich aber auch wieder lösen mit einer Sonde.
Lustigerweise, es gibt ja auch, dank Instagram, gibt es ja mehrere Leute, die übrigens alle bei derselben Person gelernt haben. Ja, alle bei Stefan Bauert aus Belgien, der ja so ein bisschen in Europa der Urvater von dem hellblauen Kofferdamm ist und der den populär gemacht hat. Und interessanterweise geben viele Kurse. Und eine, die Celine Heiden aus London, nimmt immer gerne das Saturnfloss. Und ich bin letztens wirklich durch Bayreuth gekommen, war bei Müller, bei DM, ich glaube auch irgendwo anders noch, und die hatten alle nicht diese Zahnseide. Jetzt bin ich wirklich gezwungen, kann ich die lokale Wirtschaft unterstützen, muss das online bestellen.
Ja. Online kaufen.
Ja. Lustigerweise, ich habe jetzt auch immer, die es bei DM gibt, dieses Zahnband, was auch so ein bisschen Gleit ist. Kaufe ja immer auch bei Lidl, habe ich letztens mal sowas gekauft und getestet. Ja, dann gibt es ja auch noch eine ganz lustige Zahnseide, die hat mir lustigerweise ausgerechnet Rock geschenkt. Und zwar aus Australien, Gorilla Floss. Und die Zahnseide ist so hart, dass man mit diesem automatischen Schneidemechanismus, der da drin ist in der Packung, die nicht reißen kann. Da muss man wirklich eine Schere nehmen und die durchschneiden.
Ja, okay. Ja.
Und letztens hatte ich überlegt, dass ich irgendwie mit der von DM unzufrieden bin, weil die mir gerissen ist. Bei einer speziellen Technik, wo ich die Zahnseide mit Teflon umwickle, und dachte so, okay, ich bestelle wieder das Gorilla-Floss, und ich habe ja zum Glück auch jemanden gefunden in Berlin, online, der die verkauft.
Okay, so ein spezialisierter Laden. Ein
ganz normaler Dentalladen, der unter anderem die Produkte von denen hat. Die haben ja, in Australien ist die Firma dahinter, also ich habe leider vergessen, wie der heißt, können wir vielleicht für die Shownotes nachreichen. Denn ich google das ja auch nur oder gucke in mein E-Mail-Postfach einmal im Jahr rein und bestelle die dann. Und das war's. Man braucht ja auch nicht so viel.
Aber der Vorteil von diesem Gorilla-Fluss, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist doch eine fasernde Zahnseide, oder?
Die ist auch so ein bisschen fasert. Teflonartig. Die fasert, ja genau. Also die wird dir wahrscheinlich am Ende auch nicht gefallen, weil sie eher in die Gleitrichtung geht. Aber ich muss mal Set and Tape ausprobieren. Nee. Lustigerweise, eine Zahnseide, die lange empfohlen wurde, die wird jetzt nicht mehr hergestellt von Johnson & Johnson. Aber zum Beispiel, auch wenn wir beim Zahnseide-Thema sind, um das noch abzuschließen, ich bekomme ja, Leute waren bei meinen Kofferdammkursen, und ich bin ja eher so, der den dicken Kofferdamm empfiehlt, den dicksten, den es gibt auf dem Markt. Ja. Und ich weiß, dass viele damit nicht zurechtkommen. Klar. Und ich glaube, einer der Gründe ist, weil ich nehme zum Beispiel eine dicke Zahnseide, um vorher zu testen, komme ich überhaupt mit der Zahnseide durch. Ja. Das ist der allererste und wichtigste Schritt, und immer wenn ich den vergesse, ärgere ich mich zu Tode. Und jedenfalls ist es in dem Fall sogar eine gewachste. Von Reach, Johnson & Johnson Dento Tape heißt die, glaube ich. Und damit bekomme ich diesen dicken Kofferdamm zwischen die Zahnzwischenräume. Aber ich weiß, dass für viele ist das zu umständlich. Die mögen das nicht. Die nehmen dann eher den Medium-Kofferdamm. Der ist schon so in die Richtung von allen anderen geht, die so dick sind. Hm.
Ja, also der dicke Kofferdamm hat ja noch mehrere Vorteile. Also er reißt nicht so leicht. Ich finde, dass man ihn viel leichter durch die Zahnzwischenräume bekommt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
Die Technik ist aber wichtig. Die dürfen nicht den Steg versuchen, direkt durch den Approximalkontakt zu bekommen, sondern sie müssen das über den Rand des Loches, müssen die es nach unten ziehen. Das heißt, du musst über die Mastikationsleiste, musst du kommen mit der Zahnseite und dann den Rand fassen und dann den Rand quasi runterziehen und eben nicht beide Tücher, sodass beide Tuchhälften letztendlich so zusammenklappen lassen, sodass die doppelte Tuchstärke durch den Approximalkontakt muss. Weil dann verletzt du den Kofferdamm. Und deshalb muss man immer mindestens zweimal fädeln. Einmal über die Mastikationsleiste des distal gelegenen Zahnes und einmal über die Mastikationsleiste des mesial gelegenen Zahnes von dem Approximalraum. Ich kann dir jetzt aber noch einen anderen Tipp geben, aber vielleicht hast du das in meinem früheren Podcast schon mitbekommen. Das ist das Orofangel.
Ja, das ist auch ein Streit unter den Leuten. Braucht man ein Gleitmittel oder nicht?
Bist du jemand, der dafür oder dagegen ist?
Also ich habe ja das Buch, das du schon angesprochen hast, Kofferdamm 100 Sekunden, gelesen damals. Das wurde damals sogar aus Studiengebührenmitteln gekauft für die Bibliothek der Studenten der Zahnklinik Würzburg.
Ui,
ja. Was dazu führte, dass jeder diese eine Version auf seinem Computer hatte. Ja, und die waren ja große Fan von diesem Rasierschaum, der ja quasi eine Creme. Und haben das damit gemacht. Und ich habe das natürlich auch ausprobiert und ich habe festgestellt, dass ich das gar nicht brauche. Aber es ist so eine Typfrage. Hm.
Ja, also bei dem Orofangel ist es, also der Grund, weswegen damals Müller und Tischer die Rasiercreme genommen haben, ist, weil die eben in Kontakt mit Schleimhäuten kommen darf. Das war und halt ein Gleitmittel darstellt und das ist einfach deswegen eine solide Empfehlung gewesen, die man halt auch in einem Buch aufschreiben kann. Aber probier mal das mit dem Orofan aus. Das ist gerade, wenn du jetzt eine Quadrantenisolierung machst, ist das extrem arbeitserleichternd, weil du hast eine so starke Glitschigkeit dann auf der Unterseite, wenn du es unten einfach aufträgst und es kommt dir auf die OP-Seite gar nicht drauf und selbst wenn es dahin kommt, ist es wasserlöslich, dass du gar keine Zahnseite brauchst. Du ziehst es auseinander und dann lässt du es einfach da durchgleiten. Und das ist eine extrem große Arbeitserleichterung. Du brauchst eine winzig kleine Menge davon.
Also wenn es wirklich durchgleitet, also manchmal kriegt man es ja auch so hin, ja, dass man Glück hat, dass die Zahnabstände so gut sind, dass man einfach durchschwupst. Ja. Finde ich manchmal bei Implantaten auch besonders lustig, dass es da besonders gut funktionieren kann.
Weil die sich ja eigentlich nicht bewegen sollten.
Ne? Ja, nee, ich sag mal so, da driften wir jetzt hier ab. Ich habe gerade das Problem, dass ich ganz viele Zähne habe, die natürliche Zähne, die neben einem Implantat stehen und eine mega Karies entwickelt haben. Unentdeckt natürlich. Und ich glaube, also ich will noch mal für mich so ein bisschen eruieren, warum das gerade so ist. Aber ein Punkt ist natürlich die Kontaktpunktplatzierung, quasi das Emergenzprofil und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Weichgewebe. Und es ist, glaube ich, auch der Grund, dass der so weit oben ist, der Kontaktpunkt, dass du dann bloß diesen kurz überwinden musst und dann bist du ja schon quasi in der Kuvertur und hast es dann relativ leicht mit Kofferdamm. Aber ich glaube, wenn wir das Thema anschneiden, geht ja noch eine Stunde der Podcast.
Ja, das stimmt. Gut, ansonsten, das mit den Klammern war ja noch ein offener Punkt. Also mich würde interessieren, ich habe früher mit diesen großen Klammerbrettern gearbeitet und habe dann versucht, die dann sogar zu individualisieren mit einem Hartmetallinstrument. Und die Brinker-Klammern ist ja auch ein Kapitel für sich. Habe ich früher viel genommen, weil ich Goldhämmerfüllungen viel gemacht habe an der Uni. Und ich komme jetzt sehr gut zurecht mit eben diesem reduzierten Klammersatz und sehe da auch den großen Vorteil der Vereinfachung in den Prozeduren und auch der Möglichkeit, dass man das in Sterilcontainern wirklich alle Klammern, die man braucht, auch immer zur Verfügung hat und dann versuchst du natürlich mit weniger Klammern zu arbeiten. Und jetzt mache ich aber klinischer nur die Endodontie. Mich würde interessieren, ob du auch diesen Weg gegangen bist, eher der Vereinfachung oder ob du eher sagst, naja, ich brauche halt schon irgendwie besondere Klammern für besondere Situationen.
Sowohl als auch, also ich würde es eher so sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein reines Endo-Tray entwerfen würde, würde ich da wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nur drei Klammern reinmachen. Und zwar das eine ist die 2A-Klammer, dann das andere würde ich eine flügellose Klammer nehmen, die auf Molaren gut funktioniert, wie die von Euphridi, die W 8 oder W4, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube,
warum flügellos?
Aus dem einfachen Grund, manchmal hat man ja Probleme, dass der aufsteigende Ast so prominent ist, dass man da eine dünne Klammer braucht und dass die Flügel stören. Ja. Und gerade wenn ich einen 6er behandle und einen 7er mache, ist es besser, angenehmer für den Patienten, wenn da wenig Power ist. Und diese eine Klammer funktioniert ausgerechnet auch gut bei Molar. Ja. Und dann die dritte Klammer ist die Care Soft Clamp. Vom Design eher so ähnlich wie eine 8A, also relativ aggressives Design, die relativ tief reingeht in die Niere. Und die würde ich drin haben, weil es so eine Art Universalklammer ist für alles. Zum Beispiel, ich kann die problemlos auf einem Implantat machen, auf eine Vollkeramikkrone, ohne dass ich Angst haben muss, dass da was, wenn es verrutscht, kaputt geht. Ich persönlich hätte da keine Angst, aber ich finde die ganz gut. Und durch ihr aggressives Design ist es ganz gut, ist relativ sanft zum Zahnfleisch. Problem ist natürlich bei der, bei der Care Soft Clamp, das muss ich gleich sagen. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, aus dem hohen Bogen einmal raus aus dem Mund zu fliegen und durch das Zimmer zu fliegen. Bricht auch gerne nach einem halben Jahr, aber irgendwie mag ich sie so, dass ich die im Set drin haben würde. Lustigerweise, für die Frontzähne habe ich bewusst keine Klammer drin, weil ich hasse ja wie die Pest Einzelzahnisolation. Und in der Regel hoffe ich immer, dass da Nachbarzähne ist und ich einfach von 3 auf 3 loche und dann den Koffer darum mache und dann gar keine Klammer dran habe. Ja? Und ich glaube, ich habe das jetzt ewig nicht mehr mit einem anderen Koffer dann mal gemacht, aber dadurch, dass der dicker ist, brauche ich da teilweise auch keine Klammern. Manchmal kann es natürlich passieren, dass die Dreier aufgrund ihrer Anatomie dann hochspringen. Dann würde ich dann halt eine 2A-Klammer einfach im Prämolar nehmen, um das den Bereichen zu stabilisieren. Oder ich schneide einfach ein bisschen in eine Ecke von dem Kofferdamm weg und nutze das als Wedges. Ja? Also ich würde auch gar nicht selber irgendwelche Wedges kaufen. Ich kann verstehen, dass Leute die cool finden. Aber das wäre so im Endobereich mein Set. Und die Zähne, die dann so kaputt sind, dass ich eine entweder als zusätzliche Klammer, also zu Quadrantenisolation eine, oder im Frontzahnbereich eine Einzelisolation, die Butterfly-Klammer, die würde ich einfach nicht permanent im Set haben, sondern einfach eingeschweißt, sterilisiert, dass ich die denn bei Bedarf nehme. Denn wir haben ja manchmal die einzelnen Zähne, wo unter Teleskopen die abgebrochen sind, wobei das ist immer eine schlechte Idee, die Wurzelknall zu behandeln, aber besonders wenn wieder ein Teleskop drauf kommen soll, das kann man gleich vergessen. Anderes Thema. Und ja, da macht es Sinn. Aber wie gesagt, im Endoset, ja. Jetzt ist es lustigerweise, war ich immer ein sehr Fan von Vereinfachung. Also ich meine, meine Standardklammern waren dann auch diese asymmetrischen 12A, 13A, die waren immer sehr praktisch. Die 8A bei 10, die wirklich nicht ganz durchgebrochen sind oder mit von der Krone beschliffen worden und keine Krone mehr drauf. Die fand ich ganz gut. Ich mochte die B4 sehr oder mag die sehr aus dem Brinker-Set, weil die ja für kleine Zahnhalsfüllungen manchmal sehr nett ist. Dann die Ivory Standard Butterfly-Klammer, Fly-Klammer ohne Löcher, die Ivory 212, wobei ich da gerne auch einen Bogen abschneide, sodass ich zwei nebeneinander haben kann.
Ja. Das war früher meine Lieblingsklammer.
Und ich meine, muss man so sagen, ich habe ich fand es immer schade, 10 oder 20 Euro zu zerschneiden. Dann habe ich dann so einen Händler gefunden, der aus Pakistan die importiert. Und dann konnte ich 10 Ivory-Klammern für je 2,50 das Stück inklusive Steuer bekommen. Da war es nicht ganz so wehgetan, wenn man die zerschneidet und für sich individualisiert. Lustigerweise die ganzen Individualisationen der Klammern, das kommt ja alles von den Tucker Gold-Leuten, das ist ja an mir komplett vorbeigegangen, aber zum Beispiel, es gibt ja in aus Peru ist, glaube ich, der Zahnarzt, der Victor Guerrero, der auch Tucker Club-Mitglied ist und daher sensationell seinen Kofferdamm legen kann und auch darunter präpariert. Und der nutzt ja hauptsächlich diese beschnittenen Klammern, die er sich so individualisiert und teilweise unter einer Flamme in die richtige Richtung biegen, damit es an die Anatomie der einzelnen Zähne passt. Also sehr, sehr spannend.
Dann muss er die danach aber nochmal härten.
Das ist eine gute Frage, ob er das macht.
Gut, man kann das natürlich dann besser biegen, aber dann hast du halt den Federstahl verwandelt zu einem Weicheisen.
Also wie gesagt, den würde ich am liebsten mal einladen nach Deutschland um Kofferdammkurs und meinetwegen, ich weiß schon den Preis. Ich muss bloß endlich mal irgendwie das in die Tat umsetzen. Und es ist ja erst sogar sonst immer einmal im Jahr in Spanien gewesen für einen Kurs. Und da dachte ich so, wenn du nächstes Mal in Spanien bist, dann teilen wir das so, dass du einfach nach Deutschland weiterfliegst.
Ja, Sollen wir das nicht so machen, dass wir den einladen im Rahmen unserer DG Mikro Masterclass, die einmal im Jahr stattfindet?
Das wäre ein absoluter Traum.
Wir haben momentan eine ganz gut gefüllte Vereinskasse. Und das könnten wir wirklich mal als schönes Highlight machen, weil wir haben bei uns in der Gruppe eigentlich wirklich, klar, diejenigen, die unter Mikroskop arbeiten, die arbeiten halt gerne mit Kofferdamm und das wäre eine schöne Sache.
Ich habe ja meinen Mitgliedsantrag schon ausgefüllt.
Ich weiß jetzt, dass es für dich ein Beitrittsbegehren gibt.
Da musst du mal abgestimmt werden.
Da nehme ich jetzt das auch gleich schon wie ein Stimmrecht von einem Mitglied wahr, weil ausgefüllt heißt ja dann schon fast aufgenommen. Und das wäre toll, wenn du den Kontakt vermitteln würdest, dann würde ich das direkt weiterleiten, dass wir da wirklich was machen, weil wir sind jetzt in der Terminfindung für nächstes Jahr.
Oh ja.
Und das wollten wir ein bisschen früher machen im nächsten Jahr, weil wer weiß, es ist ja leichter im Sommer, als dann im Herbst durchzuführen.
Mhm. Sowas. Ja. Übrigens, das ist eigentlich, ich wollte es vorhin absichtlich nicht ansprechen, weil es vielleicht von, ich glaube, von dir wurde es auch schon publiziert, würde ich sogar sagen. Eigentlich der große Run auf Kofferdamm müsste eigentlich jetzt gerade eintreten, was
so ist
die effektivste Barriere ist gegen irgendwelche Viren im Mundraum. Also ich habe ja da von Kollegen Wettläufer, hat er dazu auch einen Vortrag gemacht, dass er meinte, dass wenn man Kofferdamm legt, man quasi irgendein Laborlevel an Schutz plötzlich erfährt, weil diese Infektion deutlich ausgeschlossen ist.
Das ist auch ganz gut untersucht worden. Also ich habe, das ist so, dass ich da einen Artikel zu relativ früh veröffentlicht habe. Das war im April gewesen, diesen Jahres, wo wir dann auch noch ergänzend, und das ist dann aber zu einem Reizthema geworden, wir haben dann das noch ergänzt, indem wir gesagt haben, okay, der Kofferdamm ist so eine ideale Barriere, weil dann alle Aerosole, die dann entstehen, sind ja dann komplett frei von einer Belastung. Voraussetzung ist, dass das Wasser, was du dort versprühst, nicht belastet ist. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Mhm. Und du möchtest ja einen Doppelschutz haben. Du möchtest den Patienten nicht anstecken, wenn du vielleicht selber infiziert bist und es nicht weißt. Und du möchtest vom Patienten nicht angesteckt werden. Und da die Übertragungswege die Schleimhäute sind, ist halt Auge, Nase und Mund sind halt die potenziellen Übertragungswege auch für den Patienten. Deshalb gehört halt der Augenschutz bei der Behandlung auf den Patienten drauf, am besten mit einem Seitenschutz und für die Behandlung ja auch hier unten rum. Muss es ja so geschützt sein, dass die Spritzer von dem Natriumhypochlorid zum Beispiel nicht ins Auge von hier unten hineinkommen können. Deshalb brauchst du eher so eine Vollschutzbrille, die dann ruhig belüftet sein kann. Das muss jetzt keine Taucherbrille sein, aber eine Taucherbrille würde sich auch eignen. Und dann sind wir aber hingegangen und haben einen Mundschutz geschlitzt, sodass der Patient den Mund-Nasenschutz getragen hat und wir durch den Schlitz den Kofferdamm gelegt haben.
Das ist auch gleich das Problem der Wette gelöst.
Ja, genau. Richtig, genau. Das ist damit auch gelöst, dass die Lippe halt dann nicht in direkten Kontakt mit dem Tuch kommt, was für den Patienten viel angenehmer ist. Und das ist eben bei den Patienten, die sich als vulnerable Gruppe zählen, ist das sehr gut angekommen, weil es war ja eine Phase der Verunsicherung gewesen. Und der Patient fühlt sich extrem gut geschützt und man selber als Behandler hat ja dann einen sehr professionellen Umgang damit gefunden. Und das ist halt nach wie vor, also ich sehe das auch dieses Jahr als große Chance für den Kofferdamm in der Zahnmedizin und für die Ausweitung der Indikation, weil es gibt ja so viele Dinge, die man darunter machen kann, also von der Kronenpräparation bis zum Einsetzen von Teilkronen und Inlays und mit so einer Invertierungstechnik, wie du sie ja gerade beschrieben hast, kann man ja auch Kronen damit einsetzen.
Ja, nee, es gibt ja auch diese sogenannte Split-Dam-Technik, bei der man ja so im Oberkiefer sehr gut arbeiten kann, dass man den so schlitzt, dass er noch genügend Spannung hat, dass man quasi die Vorderschicht quasi eine Art invertiert, aber eigentlich der Gaumen komplett frei ist oder nur zwei Klammern auf den Molaren sind und man dann quasi den Bereich, wo Wasser runterlaufen kann am Gaumen, einfach mit einem Silikon abdämmt. Und dann hat man eine Retraktion der Lippen, hat eine gute Übersicht. Also da könnte man theoretisch implantieren und alles Mögliche drunter machen. Ich habe da drunter schon intentionelle Replantation durchgeführt, was es einfach angeboten hat, dass ich dann die Übersicht habe, ich habe nicht mehr das Problem, dass die Lippen stört. Man hätte auch ein Abtragate nehmen können, aber der fliegt manchmal raus, du kennst es ja.
Ja, ja, der ist nicht gut.
Viel, viel angenehmer so rum. Mhm. Und ja, und da hätte man das besser ausmelden. Da sind natürlich die ganzen Schleimhäutsachen ein bisschen weg, aber theoretisch könntest du, wenn der, der Gaumen abgedämmt ist, kannst du ja dann wieder gut nochmal mit einer Desinfektionslösung, lass es jetzt CX sein oder was gerade empfohlen wird, auch nochmal zusätzlich die Schleimhäute desinfizieren.
Ja, ja. Es gibt auch ein Video, das habe ich aber nicht veröffentlicht, aber in Vorträgen auch schon gezeigt, wo ich einen Zahn extrahiere unter Kofferdamm. Das ist halt natürlich auch ein Reizthema eher, ne? Also damit kann man die Kollegen auch erreizen, aber das war situativ, war das dort, hat sich das angeboten, weil ich halt im Vorfeld restaurativ tätig war in dem Quadranten und dann war die Schlussaktion, war die Zahnentfernung und dann habe ich den Kofferdamm direkt so isoliert, dass das dann auch möglich war. Das war natürlich ein Zahn, der einen starken Lokierungsgrad hatte und so weiter.
Aber solche Videos sieht man ja immer wieder in sozialen Medien.
Ah, okay, ja.
Unter Kofferdamm und dann die Kommentare darunter, ja, brauchst du doch gar nicht. Mit Implantation unter Kofferdamm auch schon, dann gleich sofort Implantat rein.
Ja, gut. Prima, Georg. Mich hat das sehr gefreut, dass wir über dieses Thema Zeit gefunden haben zu sprechen. Ich würde ganz gerne in den Shownotes verlinken, wenn du Links hast zu deinen Kursen, dann würde ich die auch dort unten verlinken. Natürlich auch, also diejenigen Hörerinnen und Hörer, die deinen Podcast nicht kennen, Saure Zähne, die sind natürlich auch herzlich eingeladen, bei deiner Show mit reinzuhören, die ja wirklich sehr, sehr praktisch geprägt ist, wobei du auch ein paar sehr theoretische Themen drin abgehandelt hast, also je nach Laune. Ich finde es jedenfalls ganz toll, dass du eben dieses Engagement zeigst, weil ich selber weiß, wie viel Arbeit das ist. Und ich habe mir ja vorgenommen, jetzt auch wieder wöchentlich auf Sendung zu gehen und mal gucken, ob wir das auch wirklich gut durchhalten. Du hast keinen richtigen Zeitraum, du machst es quasi nach Gusto, ne? Manchmal kommt es 2 Folgen in der Woche bei dir raus und manchmal auch mal einen Monat gar nicht.
Ja, also dieses Jahr war es so, dass nach September hatte ich, glaube ich, gar keine Lust, im Oktober was rauszubringen. Weil September war nochmal super voll. Also da war es ja sogar so, hat Corona für Chancen gesorgt, die es sonst nicht hätte. Dann zum Beispiel Professor Kretschi konnte nicht aus Genf ausreisen. Ja. Und deshalb bin ich dann seine Vertretung auf dem CEREC-Tag gewesen.
Ah.
Ja, also und parallel kamen die ganzen Podcasts auf, die teilweise ja zum Glück im August schon aufgenommen wurden, manche auch relativ kurzfristig, denn der eine Professor im Urlaub war und eigentlich hieß es, ich könnte ihn anrufen, und er ist natürlich nicht bei der unbekannten Nummer rangegangen, hat er dann doch keine Lust gehabt, ja, aber das ist ja dann doch manche Sachen entstehen auch dann nur just in time. Nee. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön.
Man muss klar sagen, wöchentlich was rauszuholen, hatte ich mir auch mal vorgenommen für 2019. Also so eine Art Knowledge-Bomb bietet sich ja an dafür.
Das stimmt.
Aber ich habe es nicht durchgehalten.
Ja. Ich meine, das ist ja auch in dem Alltag, in dem wir alle drin stecken, ist es ja auch wirklich schwierig. Ich schaue einmal. Also wenn ich das bin ja ein Freund von regelmäßigen Routinen und habe jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk geschaffen, dass das auch durchführbar ist, dass man das im Wochenrhythmus macht. Aber das hängt ja dann auch davon ab, dass die Mitarbeiterinnen, die im Hintergrund daran auch mitarbeiten, muss man auch ganz klar sagen. Also es ist bei mir so, dass ich da auch viel Entlastung erfahre. Die müssen da ja auch genauso regelmäßig zur Verfügung stehen. Und das ist dann manchmal die knappe Ressource.
Ich sag mal, Mitarbeiter mit einzubinden und so ein Projekt ist natürlich eine super coole Idee und macht dann auch die Praxiszugehörigkeit zu einer ZFA zur Praxis, die Individualisierung mit der Praxis, mit dem Arbeitgeber, natürlich nochmal viel besser. Deshalb hätte ich eine eigene Praxis, würde ich auch sofort, also nicht jemand dazu verdonnern, das zu machen, ich warte ja auch noch mal auf so einen richtig klassischen ZFA-Podcast eigentlich. Ja,
es gibt ein paar Versuche dazu, aber ich glaube, das waren eher so Eintagsfliegen. Also da gab es mal was in Richtung Prophylaxe.
Ja, Prophylaxe habe ich gesehen.
Ich weiß nicht, ob der noch online ist, aber die Themen, die gehen jetzt mir persönlich eher nicht aus, sondern es wird halt aus jeder Podcast-Folge entstehen Ideen für mindestens 2 neue Podcast-Folgen. Aber das ist halt wirklich so die Zeit, die dann so manchmal auf der Strecke bleibt.
Ja, und es gibt auch noch ein Thema, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben.
Welches?
Dein Brummbar-Stuhl und wie du das eingerichtet hast mit der Einheit. Eigentlich, da
Ja.
probiere ich dich dann nochmal im nächsten Jahr einzuladen.
Ja, das Ergonomiekonzept im Zimmer, das ist extrem raffiniert. Das wird dir bestimmt Spaß machen. Also, wenn wir uns dann treffen für die DG-Mikro-Tagung hier im nächsten Jahr, also das ist wirklich jetzt keine Luftnummer, das organisieren wir jetzt, ne? Also hätte ich wirklich Spaß dran. Und dann kannst du ja auch einen Teil eines Vortrags übernehmen oder das moderieren oder sowas. Das finde ich schön.
Das soziale
Oder fände ich schön.
Abenteuer.
Oder das. Und das mit dem Ergonomiekonzept solltest du dir dann hier auch einmal selber angucken. Aber da kann ich gerne mit dir nochmal eine Folge aufnehmen bei Saure Zähne.
Also vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Bis bald. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.